Ich muss hier meine Uhr vor mir haben, damit ich nicht überziehe. Ist immer schlecht, wenn man spricht und man hat keine Uhr im Auge. Ist immer eine Gefahr. Genau. Schönen guten Morgen allen. Habt ihr gut geschlafen? Ich habe gut geschlafen. Kurz, aber gut. Und an diesem Morgen wollen wir uns einige Gedanken machen. Das Thema dieser Woche, dieses Wochenendes, ist ja keine ganze Woche, ist auf dem Weg nach Hause. Der David hat uns eine kleine Einführung gestern Abend schon gegeben. Und letztendlich suchen wir die Frage, suchen wir eine Antwort auf die Frage, wie können wir mit Gott versöhnt sein? Wie können wir mit ihm im Einklang sein? Und wie können wir bereit sein auf sein Kommen? Und die Morgenandachten werden sich hierzu mit dem Thema des Opfers Jesu beschäftigen. Also die Morgenandacht heute, die Predigt morgen und die Morgenandacht am Sonntag werden dieses Thema zum Fokus haben, das Opfer Jesu. Und ich möchte zu Beginn ein Zitat vorlesen aus dem Leben Jesu. Das ist in Kapitel 8, wer es mitschreiben möchte, relativ am Ende. Seite 67, aber es gibt ja mehrere Ausgaben. Es würde für uns gut sein, täglich eine stille Stunde über das Leben Jesu nachzudenken. Wir sollten das ganze Erleben Jesu auf Erden in allen Einzelheiten, besonders aber die letzten Tage an unserem inneren Auge vorüberziehen lassen. Wenn wir in dieser Weise bei dem Opfer verweilen, das er für uns gebracht hat, wird unser Vertrauen zu ihm wachsen, unsere Liebe zu ihm lebendiger werden und am Ende werden wir tiefer mit seinem guten Geist erfüllt sein. Wenn wir am Ende gerettet werden wollen, müssen wir am Fuße des Kreuzes Reue und wahre Demut lernen. Ich denke, dieses Zitat haben viele von uns schon mal gehört oder gelesen. Aber die Frage ist, wie oft tun wir das, was hier geratschlagt wird? Was wird denn geratschlagt? Dass wir eine Stunde uns täglich nehmen, wo wir über das Leben Jesu nachdenken. Hier geht es nicht primär um Bibelstudium, sondern um das Nachdenken, um das Nachsinnen. Szene für Szene, vor allem aber die letzten Tage von ihm, sich in unserem geistlichen Auge immer wieder Revue passieren zu lassen und es mitzuverfolgen. Und der Grund ist, dass dadurch unser Vertrauen zu ihm wächst, unsere Liebe lebendiger wird und wir in einer größeren Fülle mit seinem Geist erfüllt werden. Und letztendlich, schreibt sie dann, wenn wir am Ende gerettet werden wollen, müssen wir am Fuße des Kreuzes Reue und wahre Demut lernen. Das Opfer Jesu ist der Ort, wo wir Reue und wahre Demut lernen können. Was bedeutet das, dass wir es lernen können oder sollen? Das bedeutet, dass wir es nicht von Natur aus haben. Stimmt ihr da überein? Wir haben nicht wahre Demut und wahre Reue. Das ist nichts, was wir von Natur aus in uns haben. Wir müssen es lernen. Wir müssen es von Gott geschenkt bekommen. Und das können wir am Fuße des Kreuzes. Und oftmals in unserem Leben suchen wir vielleicht nach einer besonderen Kraft für den Alltag. Viele Menschen suchen nach irgendetwas im Leben. Aber vor allem viele Christen stellen sich die Frage, wie kann ich ein erfüllteres Christenleben führen? Wie kann ich mehr wachsen? Wie kann ich den Versuchungen widerstehen? Wie kann ich eine tiefere Beziehung mit Jesus haben? Und dieses Zitat sagt uns, wie der Weg dorthin ist. Häufig wird heutzutage das Opfer Jesu sehr inflationär verwendet. Glaub an Jesu, an sein Opfer. Wie oft hören wir so etwas? Ja, Jesus ist für dich gestorben. Hören wir doch oft in der Gemeinde, in Gottesdiensten. Ja, das Zentrale ist das Opfer Jesu. Aber ich stelle mir die Frage, wie oft wir diese Worte von uns geben, ohne auch nur annähernd zu verstehen, was es auf sich hat damit. Ohne auch nur annähernd nachzuempfinden, was es mit diesem Opfer auf sich hatte. Und aus diesem Grund werden wir uns in der Morgenandacht und auch im Sabbat-Vormittags-Gottesdienst mit diesem Thema näher beschäftigen. Bevor wir aber in dieses Thema jetzt einsteigen, würde ich nochmal mit einem kurzen Gebet beginnen. Unser Vater im Himmel, ich danke dir jetzt für die Gelegenheit, dass wir über das Opfer Jesu nachdenken dürfen. Ich danke dir, Herr, dass du uns einen Einblick schenkst in deinem Wort, wie groß deine Liebe zu uns ist. Aber Herr, ich bekenne, dass ich dieses Thema nicht rüberbringen kann. Egal welche Worte ich spreche, aber unser Herz kannst nur du erreichen. Hilf uns, dass wir es wirklich verstehen können, dass wir es aufnehmen können und dass es eine Veränderung in uns bewirkt. Sei mit deinem Heiligen Geist bei uns und das bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Wir schlagen zusammen Matthäus 26 auf. Ich habe in den letzten Monaten eine Sache häufig gemacht, vor allem zur Morgenandacht, aber auch an vielen anderen Stellen. Wer von euch hat schon mal gehört, dass es gut und wichtig ist, vor allem beim Gebet dann auch, Matthäus 27, die Kreuzigung Jesu vor sich zu haben? Hat es schon mal jemand gehört? Kennt jemand Roger Morneau beispielsweise, der so viele Gebetserfahrungen gemacht hat? Und er hat sich immer mit Matthäus 27 hingekniet und Jesu Opfer für sich beansprucht und dann auch folglich für die Menschen, für die er gebetet hat. Ich habe das ein bisschen anders gestaltet, sodass ich immer mal wieder mir sämtliche Texte raussuche, die mit Jesu Opfer zu tun haben. Sei es Matthäus 27, sei es in Matthäus 26, sei es in Lukas, in Markus, Johannes, sei es in den Psalmen, Jesaja 51 und das abwechselnd. Dann ist es nicht nur ein Kapitel und ein paar Verse, das habe ich für mich so als gut empfunden, sondern es sind immer wieder andere Perspektiven, die wir letztendlich aber auf dasselbe Geschehen kriegen und das empfand ich als sehr bereichernd. Matthäus 26 ist auch ein sehr zentrales Kapitel. Wir sehen da den Verrat des Judas, wir sehen die Salbung Jesu in Bethanien, wir sehen das letzte Abendmahl oder die Einsetzung des Abendmahls, die Ankündigung der Verleugnung durch Petrus und eine Menge der zentralen Ereignisse. Dann, wenn wir das parallel sehen, sehen wir im Johannesevangelium, dass die letzte Rede von Jesu länger dargestellt wird, wie er sich nochmal seine Jünger annimmt, wie er ihnen von dem zukünftigen, der Ausgießung des Heiligen Geistes berichtet, wie er ihnen seine Pläne und seine Wünsche für sie mitteilt und letztendlich auch das hohepriesterliche Gebet Jesu für seine Jünger damals, aber in diesem hohepriesterlichen Gebet hatte für einen jeden von uns auch heute gebetet, wenn ihr euch zurückerinnert. Er hat gesagt, ich bete aber nicht nur für sie alleine, sondern auch für diejenigen, die durch ihr Zeugnis an mich glauben werden. Das heißt, damals, kurz vor der Kreuzigung, hat Jesus nochmal alles so zusammengefasst. Und er wollte nichts verpassen, bevor er letztendlich zum Kreuz gehen sollte. Er hat alles noch reingepackt, was nötig war. Aber in Matthäus 26 sehen wir auf einmal einen großen Sprung. Während vorher Jesus noch viel seinen Jüngern zu sagen hat, sehen wir ab Vers 36 auf einmal eine ganz andere Stimmung aufkommen. Ich lese mal Vers 36 und 37. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird, und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich, und er fing an, betrübt zu werden, und ihm graute sehr. Auf einmal ändert sich die Szene. Auf einmal sehen wir Jesus etwas fühlen, etwas darbringen, was man nicht so häufig bei ihm gesehen hat. Auf einmal ist er zutiefst betrübt. In Vers 38 lesen wir noch, da spricht er zu ihnen: Meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und besonders bereichernd für mich bei diesem ganzen Studium war im Leben Jesu das Kapitel Gethsemane. Und vieles, was ich, oder das meiste, was ich hier erzähle, könnt ihr auch dort nachlesen. Jesus kam näher und näher zu dem Garten. Und je näher er kam, umso schweigsamer wurde er. Umso stiller wurde er. Umso nachsinnlicher wurde er. Während er vielleicht ein paar Kapitel vorher noch sagen konnte, dass sein Vater allezeit bei ihm ist, weil er allezeit das tut, was ihm wohlgefällig ist, war auf einmal die Stimmung ganz anders. Und ich lese ein Zitat aus dem Leben Jesu. Da heißt es: So schrecklich erschien ihm die Sünde, so groß war die Last der Schuld, die er zu tragen hatte, dass er befürchtete, auf ewig von der Liebe des Vaters ausgeschlossen zu werden. Als er empfand, wie furchtbar der Zorn Gottes wegen der Übertretung seiner Gebote ist, rief er aus: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Es schien so, als würde jetzt das Licht Gottes, was ihn sein ganzes Leben lang mit ihm war, auf einmal war es nicht mehr für ihn sichtbar. Er schien ausgeschlossen zu sein. Was passierte hier mit Jesus? Was passierte hier mit Jesus? Auch die Jünger bemerkten die Veränderung. Je näher sie dem Garten kamen, umso mehr haben sie festgestellt, dass bei Jesus etwas passierte. Und mit der Zeit haben sie auch mehr und mehr Angst gekriegt, weil sie haben gesehen, wie er so betrübt war. Es heißt, er schwankte, als würde er jeden Augenblick fallen. Er konnte kaum gehen. Zweimal musste er von seinen Jüngern gestützt werden, sonst wäre er gefallen, steht im Leben Jesu. Diese Belastung, die nicht körperlich war, Jesus war noch nicht am Kreuz. Er hatte keine körperlichen Schmerzen in diesem Sinne. Es war eine hohe emotionale Belastung, die sich aber auch auswirkte auf seinen aufrechten Gang. Und er nahm drei mit sich. Die drei Jünger, die er schon öfter mit sich genommen hatte. Die drei, die ihm am nächsten waren. Jakobus, Johannes und Petrus. Die nahm er mit sich. Er wollte sie mit sich haben. In dieser entscheidenden Stunde, und Jesus war sich durchaus bewusst, was für eine Stunde das war, wollte er seine drei engsten Freunde dabei haben. Sie sollten mit ihm gehen. Er wünschte sich, dass sie mit ihm wachten und beteten. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus steht kurz davor, die entscheidenden Szenen für die ganze Menschheit, nicht nur in seinem Leben, sondern für die ganze Menschheit durchzugehen. Und er nimmt drei seiner besten Freunde mit sich. Und er sagt ihnen auch: Wachet und betet mit mir. Das heißt weiter im Leben Jesu: Die Sünde trennte ihn von seinem Vater. Das fühlte er. Der Abgrund war so breit, so dunkel und so tief, dass sein Geist davor zurückschauderte. Er durfte seine göttliche Macht nicht benutzen, um diesen Kampf zu entrinnen. Als Mensch musste er die Folgen der Sünde der Menschheit erleiden. Als Mensch musste er den Zorn Gottes über die Übertretungen ertragen. Jesus machte das Ganze durch wie einer von uns. Das war nicht der Jesus, der sich in all seiner Herrlichkeit offenbart bei der zweiten Ankunft. Er stand es durch wie einer von uns, wie auch wir es ertragen würden. Und hier kommt der Clou: Er hätte jederzeit seine göttliche Macht in Anspruch nehmen können. Er hätte es jederzeit machen können. Aber er tat's nicht. Besonders faszinierend finde ich derartige Zitate. Als Vertreter und Bürger der sündigen Menschen litt Christus unter der göttlichen Gerechtigkeit, deren ganzen Umfang er nun erkannte. Wusste Jesus nicht vorher schon, was auf ihn zukommen würde? Meine Frage an euch. All die Prophezeiungen im Alten Testament wurden durch den Geist Gottes eingegeben. Und tatsächlich gibt es sogar in den Psalmen Lieder, die Jesus persönlich sozusagen spricht über die Leiden. Aber ich stelle euch eine weitere Frage. Es ist nicht eine Sache zu wissen, was auf einen zukommt. Und es ist nicht eine ganz andere Sache, dann in dieser Situation zu sein. Wie oft wusste man schon, das und das passiert. Aber dann, als man sich in dieser Situation befunden hat, war es etwas ganz anderes. Insofern kann man auch oftmals Menschen verstehen, wenn sie sagen, du weißt nicht, was ich durchmache. Vielleicht weißt du, was ich durchmache, aber du bist nicht in derselben Situation gerade. Es war das eine, es zu sehen im prophetischen Blick, und es war etwas ganz anderes, dort zu sein und es durchzumachen. Und jetzt heißt es weiter, bisher war ein Fürsprecher für andere gewesen, Jesus. Jetzt sehnte er sich danach, selbst einen Fürsprecher zu haben. Wir kommen an eine Szene, wo Jesus sein ganzes Leben lang nur auf das Wohl der anderen schaut. Für die anderen Fürsprache, Fürbitte, für Petrus, für seine Jünger, die ganze Nacht durchbetet, die Kranken heilt, nichts isst. Es war ihm nicht zu viel. Hier helfen, dort helfen. Aber jetzt kam er an die Situation, wo er selbst Fürsprache gebraucht hätte. Er sehnte sich danach. Er sehnte sich danach. Als der Heiland fühlte, dass sein Einssein mit dem himmlischen Vater unterbrochen war, fürchtete er, in seiner menschlichen Natur unfähig zu sein, den kommenden Kampf mit den Mächten der Finsternis zu bestehen. Jetzt noch interessant, worum ging dieser Kampf? Vielleicht führen wir uns das letztendlich auch vor Augen. Schon in der Wüste der Versuchung hatte das Schicksal des menschlichen Geschlechts auf dem Spiel gestanden, doch Jesus war Sieger geblieben. Jetzt war der Versucher zum letzten schrecklichen Kampf gekommen, auf den er sich während der dreijährigen Lehrtätigkeit des Herrn vorbereitet hatte. Hier heißt es, Satan hat sich 3 Jahre lang auf diesen Moment vorbereitet. Denkt ihr, er war gut vorbereitet? Denkt ihr, er hat nicht alles durchdacht, was man hätte durchdenken können, um erfolgreich zu sein? Alles hing von dem Ausgang dieses Kampfes ab. Verlor Satan, da war seine Hoffnung auf die Oberherrschaft gebrochen. Die Reiche der Welt würden schließlich Christus gehören. Er selbst würde überwältigt und ausgestoßen werden. Ließe sich Christus aber überwinden, und jetzt hört zu, dann würde die Erde Satans Reich werden. Und das Menschengeschlecht für immer in seiner Gewalt bleiben. Die Folgen dieses Streites vor Augen war Christi Seele erfüllt von den Entsetzen über die Trennung von Gott. Hier ging es darum, ob die Menschheit für immer Satans Reich bleibt und er hier tun und lassen kann, was er will, oder ob Christus gewinnen würde. Alles hing von diesem Kampf ab. Da wir gehört haben, dass Satan sich 3 Jahre lang darauf vorbereitet hat. Lasst uns mal ein paar Einblicke weitersehen. Jetzt begann nämlich eine psychologische Kriegsführung. Es heißt im Leben Jesu, Satan sagte dem Herrn, während Jesus in Gethsemane war, war Satan persönlich dort. Und er sprach zu Jesus. Satan sagte dem Herrn, dass er als Bürger für die sündige Welt ewig von Gott getrennt wäre. Er würde dann zu Satans Reich gehören und niemals mehr mit Gott verbunden sein. Das war das, was Satan Jesus glaubwürdig rüberbringen wollte. Jesus, wenn du dich für die Menschheit opferst, dann wirst du für immer mir angehören. Du wirst für immer Teil meines Reichs sein. Du wirst für immer vom Vater getrennt sein. Weitere Dinge, die er ihm sagte. Vor allem, als wenn wir sehen, wie die Jünger reagiert haben, und wir werden darauf noch eingehen, stellte sich die Frage, was war durch dieses Opfer zu gewinnen? Wie hoffnungslos erschienen die Schuld und die Undankbarkeit der Menschen. Wie oft war es in Jesu Leben der Fall, dass er Menschen heilte und sie ihm nicht einmal Danke gesagt haben? Wie oft war es der Fall, dass er Menschen geholfen hat und die ihn danach sogar angezeigt haben? Wie oft war es der Fall, dass diese Undankbarkeit, die wir alle das ein oder andere Mal an den Tag legen, auch bei Jesus der Fall war? In härtesten Zügen schilderte Satan dem Herrn die Lage. Und jetzt, was Satan spricht. Alle jene, die für sich in Anspruch nehmen, ihre Mitmenschen in zeitlichen und geistlichen Dingen zu überragen, haben dich verworfen. Alle jene, die für sich beanspruchen, gläubig zu sein, haben dir den Rücken gekehrt. Sie suchen dich zu vernichten. Dich, der du der Grund, der Mittelpunkt und das Siegel aller Weissagungen bist, die ihnen als einem auserwählten Volk offenbart wurden. Einer deiner eigenen Jünger, der deinen Unterweisungen gelauscht hat, der einer der ersten deiner Mitarbeiter gewesen ist, wird dich verraten. Einer deiner eifrigsten Nachfolger wird dich verleugnen. Ja, alle werden dich verlassen. Ich weiß nicht, wie oft es bei euch vorkommt, aber ich bin mir sicher, dass wir alle das eine oder andere Mal mit schlechten Gedanken zu kämpfen haben, die uns auf einmal kommen. Aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht auch sehr demotivierende Gedanken. Vielleicht auch Dinge, die einen, wenn man sie weiterverfolgen würde, auch depressiv stimmen würden oder in eine schlechte Stimmung bringen würden. Wie oft wurden wir von Menschen sozusagen verlassen oder im Stich gelassen oder andere waren undankbar? Und dann kommt die Stimme, die dir sagt, die sind es nicht wert. Hier war die Versuchung umso größer, dass Satan persönlich da war, der diese Gedanken eingegeben hat, diese Zuflüsterungen. Und ich meine, was er sagt, stimmt ja auch in einer gewissen Weise. Sie haben ihn verworfen. Judas würde ihn verraten. Es stimmt. Und die Frage war im ersten Teil, was war damit zu gewinnen? Jesus, du opferst so viel, aber wofür? Wofür? Und wenn wir Gethsemane gleich noch weiter durchlesen werden, sehen wir, dass Jesus in dieser bitteren Stunde um Hilfe sucht, aber sogar seine besten Freunde lassen ihn im Stich. Und die Einflüsterung, Jesus, schau sie dir an. Für die willst du sterben? Für die willst du Teil meines Reiches werden? Und ein Satz, oder zwei Sätze, die ich auch sehr stark fand, aber im negativen Sinne. Christi ganzes Sein wehrte sich bei diesem Gedanken, Gott sei Dank, dass er versuchte mit aller Kraft, diese Gedanken abzuweisen. Aber hört mal an, dass jene, die er retten wollte und die er so sehr liebte, sich an Satans Plänen beteiligten, schnitt ihm ins Herz. Und er wusste, sie würden sich an Satans Plänen beteiligen. Und es durchbohrte sein Herz. Wir lesen Matthäus 26, Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Ich denke, wir haben durch die Zitate, die ich schon gelesen habe, ein wenig verstanden, worum es hier ging, aber die Frage die sich oftmals stellt, ist, was ist denn dieser Kelch, den Jesus trinken sollte? Was ist dieser Kelch? Und es ist, wenn wir es vergleichen mit Offenbarung 14, Vers 10 beispielsweise, was wir jetzt nicht aufschlagen, aber ihr könnt es euch aufschreiben, da geht es um den Kelch des Zornes Gottes. Jesus starb nicht einfach einen Tod wie du und ich. Jesus starb einen Tod wie du und ich, wenn wir uns nicht für ihn entscheiden am Ende der 1000 Jahre. Das war das, was er erlitten hat. Es war der Zorn Gottes. Jeder von uns, egal ob er gerecht oder ungerecht ist, stirbt den ersten Tod. Unabhängig davon, ob er an Gott geglaubt hat oder nicht. Stimmt es oder nicht? Ja? Wenn nicht Jesus vorher wiederkommt, werden wir alle sterben, nicht wahr? Den ersten Tod. Aber das, was Jesus auf sich nahm, ist die Schuld danach. Einen weiteren Punkt, den wir in Vers 39 aber sehen, ist, Jesus war uns so nah. Warum sage ich das? Wie oft sehen wir, dass Jesus in der Bibel den Willen Gottes tut? Eigentlich immer, oder? Ständig. Der Wille Gottes. Aber hier sehen wir eine kleine Unterscheidung. Er unterscheidet zwischen dem Willen des Vaters und seinem eigenen Willen. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass sein ganzes Sein, sein ganzes Wesen sprach, dass dieses Opfer zu schwer ist. Versteht ihr, was ich hier meine? Es war nicht so, dass ihm das Opfer leicht schien. Er wollte es nicht, wenn es nicht notwendig wäre. Das menschliche Herz sehnt sich im Schmerz nach Anteilnahme. Auch Christus war in seinem Innersten von dieser Sehnsucht erfüllt. In äußerster seelischer Not kam er zu seinen Jüngern mit dem brennenden Verlangen, bei ihnen, die er so oft gesegnet und getröstet, sowie in Kummer und Verzweiflung behütet hatte, einige Worte des Trostes zu finden. Er, der für sie stets Worte des Mitgefühls gehabt hatte, litt jetzt selbst übermenschliche Schmerzen und sehnte sich danach zu wissen, dass sie für sich und ihn beteten. Wie dunkel erschien die Boshaftigkeit der Sünde. Ungeheuer groß war die Versuchung, dem Menschengeschlecht selbst die Folgen der eigenen Schuld aufzubürden, während er unschuldig vor Gott stünde. Unglaublich groß war diese Versuchung. Wenn er nur wüsste, dass seine Jünger das anerkannten und begriffen, es würde ihn mit neuer Kraft erfüllen. Hätte er nur gewusst, dass seine Jünger nur ein Stück verstanden haben, was da gerade vor sich geht, hätte er das nur gewusst, wenn er sie betend vorgefunden hätte, es hätte ihm Kraft gegeben. Vers 40. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus: Könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus sagte zu seinen Jüngern: Wachet und betet. Ich brauche euch. Und seine Jünger schlafen. Und ein Zitat im Leben Jesu, was ich auch sehr ausschlaggebend finde, ist, es heißt, von den Jüngern: Sie aber erkannten nicht die Notwendigkeit des Wachens und Betens, um der Versuchung zu widerstehen. Ja, sie sahen, dass etwas mit Jesus passierte. Und es heißt, sie haben anfangs ein bisschen gebetet, aber sie erkannten nicht die Notwendigkeit des Wachens und Betens, um der Versuchung zu widerstehen. Und ich stelle mir die Frage, wie vielen von uns heute geht es genauso? Ich stelle mir die Frage, verstehen wir wirklich, wie wichtig es ist, zu wachen und zu beten? Wie wichtig es ist, dass wir unsere Andachten nicht verpassen? Wie wichtig es ist, dass wir ein erfülltes Leben mit Gott haben, von morgens bis abends? Wenn ich nur an die Jünger denke, wie sie noch ein paar Stunden vorher ausgesehen hatten. Petrus: Jesus, ich gehe für dich sogar in den Tod. Wer von uns denkt, dass er für Jesus alles geben würde? Hand hoch. Das dachte Petrus auch. Aber Petrus war wahrscheinlich der erste von den dreien, der geschlafen hat. Dann, als Jesus ihn am dringendsten gebraucht hat. Wir sind so selbstbewusst. Wir denken, wir können in der Früh aufstehen und machen, was wir wollen, in die Arbeit gehen, in die Schule, an unsere täglichen Beschäftigungen und uns wird nichts passieren. Ja, die Andacht haben wir zwar nicht gemacht, aber kein Problem. Holen wir eines Tages nach. Und ein Gedankengang, den ich so prägnant finde, und diese Frage stelle ich mir selber, ist: Wenn ich an der Stelle von Jakobus, Johannes und Petrus gewesen wäre, wäre ich auch eingeschlafen? Und ich kann euch eine Sache versichern: Wenn wir nicht wachen und beten, dann wären wir in derselben Situation auch denselben Muster gefolgt wie sie damals. Wir könnten natürlich sagen, ja, kann man nicht wissen. Die hatten halt einfach in Anführungsstrichen Pech, dass sie damals dabei waren, nicht wahr? Aber die Bibel sagt uns, dieselben Prinzipien von früher gelten für uns heute ganz genauso. Wenn ich heute nicht wache und bete, wenn ich heute nicht die Gemeinschaft mit Gott zu meiner Priorität setze, über den Tag und bereits am Morgen, dann kann ich sicher sein, dass ich einer von den dreien gewesen wäre. Mit Sicherheit. Wir wollen auch mal Markus 14 aufschlagen. Vers 37 und 38, dieselbe Szene. Aber ich finde noch ein bisschen ausführlicher. Und er kommt und findet sie schlafend und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Simon, konntest du nicht eine Stunde mit mir beistehen? Nur eine Stunde. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Und dann der berühmte Spruch, den ich so häufig gehört habe: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und häufig benutzt man so einen Spruch, wenn man auf eine Tafel Schokolade nicht verzichten kann, nicht wahr? Ist doch so, oder? Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Aber wenn wir es in den Kontext setzen, wie Jesus es gesprochen hat, dann verstehen wir eine größere Tiefe hier. Und was ich faszinierend finde ist, und Schwester Weid beschreibt es noch besser, ist: Ihre Schwachheit weckte sein Mitgefühl. Er suchte sie zu entschuldigen. Jesus im Stich gelassen, er kriegt von Satan den Beweis: Schau mal, die da schlafen, deine besten Freunde, nicht wahr? Für die willst du auch sterben, willst du auch in meinem Reich Teil sein? Aber Jesus sieht ihre Schwäche und er schaut nicht so, wie Satan es ihm einflüstert. Er schaut auch nicht so, wie wir häufig schauen würden. Seien wir mal ehrlich, wenn uns jemand in den Stich lässt, wenn jemand nicht die Erwartungen erfüllt, wie schauen wir denn auf die Person? Ich als Erster. Aber Jesus suchte, sie zu entschuldigen. Und weil er suchte, sie zu entschuldigen, spricht er die Worte: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir schlagen wieder Matthäus 26 auf. Und wir lesen Vers 42. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Auch jetzt noch sehen wir, dass die Agonie so groß ist. Aber wie schon beim ersten Mal, Jesus wollte den Willen des Vaters tun. Egal, ob er danach fühlte, egal, was in ihm vorging, aber Jesus wollte den Willen des Vaters tun. Selbe Szene nochmal, Vers 43. Und er kommt und findet sie wieder schlafend. Denkt ihr, die Versuchungen wurden größer oder kleiner? Denkt ihr, die Einflüsterung wurde stärker von Satan oder weniger? Erste Ermahnung, wachet und betet. Jesus entschuldigt sie sogar. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Die Jünger sind kurz wach, schlafen wieder ein. Jesus kommt, sie schlafen. Vers 44, und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Und das heißt, seine menschliche Natur zitterte. Jetzt musste die Entscheidung gefällt werden. Jetzt war der Zeitpunkt, um die Entscheidung zu treffen. Wie oft ist es in unserem Leben, dass wir vor schwierigen Entscheidungen zurückschrecken, dass wir sie vielleicht nach hinten schieben, dass wir vielleicht andere für uns entscheiden lassen? Wie oft in unserem Leben haben wir vielleicht sogar Entscheidungen für Christus getroffen, in irgendeiner Hinsicht, Versprechungen oder sonst was? Aber die Erfüllung lässt bis heute auf sich warten. Aber für Jesus war jetzt der Zeitpunkt, um jetzt die Entscheidung zu treffen, die für die Ewigkeit gilt. Jetzt. Und er konnte sie nicht aufschieben. Und er betet zum dritten Mal, wir sehen das in Vers 44, haben wir gerade gelesen. Er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Noch einmal. Und was jetzt passierte, wie Schwester White es beschreibt, finde ich einfach erstaunlich. Die ganze Menschheitsgeschichte zog jetzt an seinem inneren Auge vorüber. Und er sah, dass die Menschen, wenn sie sich selbst überlassen worden wären, verloren gehen würden. Jesus sah jetzt in seinem inneren Auge mit Sicherheit Gesichter. Er sah Menschen, er sah Leid. Er sah vielleicht sogar genau dich und mich. Und er wusste, wenn er da jetzt nicht durchgeht, dann hätten wir keine Chance. Und es heißt, und jetzt merkt euch diese Worte im Leben Jesu. Er erkennt deren drohendes Geschick, also von der Menschheit. Er erkennt dieses drohende Geschick und der Entschluss ist gefasst. Er wird die Menschen retten, koste es, was es wolle. Das war die Entscheidung. Ja, die Leiden waren da. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber in diesem Augenblick sieht er die Menschen, er sieht dich und mich. Und sein Entschluss ist klar. Für dich und mich wird er da durchgehen, egal was es kostet. Egal, ob Satan recht hat oder nicht. Er wird da durchgehen. Koste es, was es wolle. Wir lesen noch zum Schluss. Vers 45. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Die Entscheidung war getroffen. Und sie ist gut für uns ausgegangen. Was auch immer Jesus durchgemacht hat, wir können es ein bisschen anreißen. Und Schwester White sagt, dass das ein Studium sein wird für die Ewigkeit. Wir werden in aller Ewigkeit es immer besser und besser verstehen. Und wir werden es niemals ausreizen. Er hat seinen Willen aufgegeben und sich dem Willen des Vaters unterstellt. Er traf die Entscheidung für uns zu seinen Ungunsten. Aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wisst ihr, oftmals kann man, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sagen, Jesus ist für dich gestorben. Und es ist so inflatiös. Man kann es als Floskel benutzen. Wir können Menschen finden, die diese Worte sprechen und 2 Minuten danach jemanden bestehlen. Wir können Menschen finden, die diese Worte sprechen und 5 Minuten später jemanden verletzen, und zwar absichtlich. Es ist sehr inflatiös. Die Frage ist, berührt es mich wirklich? Und ich musste feststellen, vor einigen Jahren schon, dass wenn ich hatte mich schon entschlossen, ich will Gott nachfolgen, aber ich musste feststellen, dass wenn ich gewisse Dinge gehört habe, dass sie in mir keine Gefühle geregt haben. Ja, ich wollte nachfolgen und ich habe die Dinge, die ich erkannt habe, getan. Aber mein Herz war so hart. Wir können Dinge hören, wir können sie lesen und wir können im nächsten Augenblick das tun, was immer wir wollen. Was für eine Tragödie. Aber ich glaube, wenn wir dieses Prinzip, was wir heute angeschnitten haben, das Leben Jesu, Szene für Szene durchgehen, die letzten Szene, dann wird sich in uns was verändern. Das hat Gott verheißen. Aber zum Schluss müssen wir uns ein paar Fragen stellen. Wir haben gesehen, was Jesus durchgemacht hat. Wir wissen aber, wie unser Leben ausschaut. Oftmals sehen wir gewisse Dinge nicht, weil wir so sehr an unseren falschen Vorstellungen, Charakterzügen, Sünden festhalten und wir werden blind. Aber wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir, dass da in uns etwas ist, was abstoßend ist. Als Jesus es empfand, diese Sünde, war sie für ihn so verwerflich. Und wir müssen uns die Fragen stellen, was gibt es in unserem Leben, was für uns wertvoller ist, als das, was Jesus für uns getan hat? Und diese Frage müssen wir uns stellen an diesem Punkt. Was gibt es in deinem und meinem Leben, was wir für Jesus nicht tun würden oder nicht aufgeben würden? Und wir müssen bedenken, auch die Jünger haben gesagt, wir gehen für dich in den Tod. Aber als der Zeitpunkt kam, wurde die Realität offenbar. Jesus will nicht, dass das mit uns auch passiert, wenn die Prüfung kommt. Und wir wissen, vor uns steht die letzte Prüfung. Je näher wir dem Ende kommen, kommen wir an den Punkt, wo die letzte Prüfung da sein wird. Was gibt es in deinem und meinem Leben, was uns abhält, um dieses wunderbare Geschenk, was Jesus uns gegeben hat, anzunehmen? Ich meine, wir sind alle hier, ja, wir sind Nachfolger Jesu. Aber gibt es etwas, was uns zurückhält? Und die Frage ist, wenn ja, stell dir die Frage, warum? Warum ist mir diese Sache wertvoller? Warum will ich das da nicht tun? Warum will ich mein Ich, meine Selbstsucht, meinen Stolz nicht einfach beiseite legen? Warum? Wir müssen diese Fragen beantworten, wenn wir Jesus näher kommen wollen. Und es wäre sehr einfach, nach dieser Predigt einen Aufruf zu machen, jetzt alles Jesus hinzugeben. Aber ich glaube, wir sind gerade jetzt am Anfang vom Wochenende. Wir werden noch Dinge hören, die uns vielleicht fordern werden, nachzudenken. Wir werden Dinge über Jesu Opfer hören, die uns hoffentlich, so bete ich, ihm näher bringen werden, die aber dennoch herausfordernd sein werden. Weil ich finde, Gethsemane ist nicht weniger herausfordernd, als wenn wir über irgendwelche Gebote oder sonst etwas sprechen. Wenn wir uns wirklich bewusst sind, was hier drin steht, dann ist es nicht weniger herausfordernd. Dann wissen wir, dass die Dinge, an denen wir festhalten, wir für Jesus hingeben wollen. Aber es gibt einen Aufruf, den ich machen will. In Schritte zu Jesus gibt es ein wunderbares Zitat und da heißt es, im Kontext nicht wörtlich, dass wir häufig nicht willig sind, Dinge zu tun. Wir haben nicht den Willen. Aber wenn wir bereit sind, willig gemacht zu werden, dann wird Gott es in uns bewirken, wenn wir ihn darum bitten. Und das ist meine Frage, mein Aufruf jetzt. Und ich möchte nicht, dass das einfach so etwas ist, wo man antwortet, deswegen, weil alle aufstehen. Es ist etwas, wo wir drüber nachdenken sollten, weil wir wollen nicht wie Petrus sein. Wir wollen nicht wie Johannes in dieser Situation sein oder Jakobus oder geschweige denn Judas. Wir wollen aufrichtig sein. Und drum die Frage zum Schluss. Wenn wir schließen, vielleicht bist du nicht willig. Vielleicht gibt es in deinem Herzen Dinge, die du erkennst. Vielleicht gibt es Dinge, die du gerade noch nicht erkennst. Aber wenn du bereit bist, willig gemacht zu werden, dass Jesus in dir das Wollen und das Vollbringen schafft nach seiner Verheißung, willst du dann mit mir aufstehen? Es gibt vielleicht etwas, wo du jetzt noch nicht willig bist, abzugeben. Vielleicht ist es auch zu schwer einfach, in Anführungsstrichen. Vielleicht gibt es Charakterzüge, die du einfach nicht ablegen kannst oder willst. Was auch immer es ist. Aber wenn du bereit bist, jetzt zu sagen, ich bin bereit, gemacht zu werden und willig zu werden von Jesus. Deswegen, weil er das für mich gemacht hat. Deswegen, weil er so ein Opfer gebracht hat, was niemand für dich jemals bringen wird. Das kann ich dir versichern. Niemals. Wir hören von Menschen, die für jemand anders sterben. Wir hören von Menschen, die etwas durchmachen. Aber das, was Jesus durchgemacht hat, wird niemals jemand für dich durchmachen. Niemals. Weil es auch nicht möglich ist. Und weil niemand dich so sehr liebt wie er. Wenn du bereit bist, willig gemacht zu werden, möchtest du dann noch mit mir aufstehen zum Gebet? Vater im Himmel, ich danke dir jetzt, dass wir Szene für Szene uns durch den Kopf gehen lassen konnten, was Jesus in Gethsemane durchgemacht hat. Du bist so gnädig und gütig zu uns, dass du uns auch hast wissen lassen, was unsere Liebe zu dir steigert, was uns zu Selbsterkenntnis führt, und hast uns auch wissen lassen, dass wenn wir täglich uns im inneren Auge diese Szenen, ja, durch den Kopf gehen lassen, wenn wir darüber nachsinnen, unter Andacht, unter Gebet, dass du dann wirklich in uns ein wunderbares Werk vollbringen wirst. Vater, du kennst unsere Herzen und du weißt, es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir entweder immer wieder fallen oder die wir vielleicht nicht bereit sind zu ergründen, nicht bereit sind aufzugeben, wenn wir ehrlich sind. Vielleicht gibt es auch Dinge, wo wir uns so oft eingeredet haben, dass das doch in Ordnung ist. Oder Charakterzüge, wo wir uns mit anderen vergleichen und sagen, ich bin immer noch besser. Und wir erkennen vielleicht nicht, wo wir wirklich stehen. Aber ich danke dir, dass du uns die Augen öffnen möchtest. Ich danke dir, dass du verheißen hast, in uns das Wollen und das Vollbringen zu schaffen. Und zu Beginn dieses Wochenendes bitte ich dich, dass du über dieses Wochenende ein Wunder in uns vollbringst. Dass du uns willig machst, dir ganz nachzufolgen, Opfer aufzunehmen, die des Wortes Opfer gar nicht würdig sind. Denn wenn wir sehen, was für ein Opfer Jesus gebracht hat, dann ist alles andere im Vergleich dazu einfach nur ein Spielchen. Und darum stehen wir hier vor dir und bitten dich, dass du uns willig machst, unsere Herzen zu öffnen, dir nachzufolgen und so zu leben, wie deine Kinder leben sollten. Nicht einen Widerspruch zwischen Worten und Taten folgen zu lassen. Sei mit deinem Geist bei uns und hilf uns auch noch über das gesamte Wochenende, dass wir diese Gesinnung beibehalten können. Dass wir lieber die Gemeinschaft mit dir suchen, selbst wenn es manchmal schwierig ist. und dass wir offen sein können für die Botschaften, die noch kommen. Ich danke dir, dass du unsere Gebete erhörst. Ich danke dir auch, Jesus, dass du, wenn du uns siehst und wenn du unsere Unvollkommenheit siehst, doch immer wieder nach Möglichkeiten suchst, um uns zu entschuldigen, das Beste zu sehen und zu hoffen, selbst wenn nichts zu hoffen gibt. Sei bei uns an diesem Tag und ich danke dir dafür im Namen Jesu. Amen.